Brennen tut's noch woanders. Und zwar immer noch in Gelsenkirchen.
Ja.
3 Punkte, die in nächster Zeit ja vollzogen werden sollten oder was eben auf Schalke die Fans wollen oder einige Menschen wollen, keine Ahnung. Starke Persönlichkeit auf dem Posten des Sportvorstands. Das ist schön geschrieben. Namentlich geht es um Ralf Rangnick. Zweitens, die Ausgliederung der Profiabteilung. Was heißt das genau?
Ausgliederung bedeutet, Schalke gehört ja zu den wenigen Clubs, die noch ein EV sind in der Bundesliga, sprich die quasi als eingetragener Verein von den Fans geführt werden sozusagen, da, wo halt keine Investoren oder so einsteigen dürfen, wie das jetzt bei einigen anderen Vereinen ist oder die nicht an börsennotiertes Unternehmen sind oder so. Und eine Ausgliederung würde halt ermöglichen, dass ein Investor zum Beispiel auf Schalke einsteigen könnte
Okay, verstehe.
und halt eben Geld in den Verein pumpt sozusagen.
Drittens, es soll eine komplette Neubesetzung der Schalker Führungsebene erfolgen. 3 Schritte, bist du mit allen 3 zufrieden, wenn die passieren sollten? Jetzt?
Ja, also man muss ein bisschen differenzieren. Thema Ausgliederung ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges, was auch die Schalker Fanszene wirklich spaltet. Also Großteile der Ultras und so, die sind da absolut dagegen, weil als Traditionsverein einfach viele einfach an diesem ja, EV hängen sozusagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sportlich konkurrenzfähig sein will, dann muss man irgendwie Geld reinbekommen. Und das ist schwierig, wenn man jetzt absteigt und schon bis über beide Ohren verschuldet ist. Da wieder jetzt rauszukommen, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man halt ausgliedert, in der jetzigen Situation wird es wenig Investoren geben, die da freiwillig einen Arsch voll Geld reinpumpen, weil sie
Wieso?
investieren.
Ihr seid gerade wie ein günstiger
Ja,
Aktienkurs,
genau.
den man
Deswegen,
ergattern möchte, aber.
sie werden dann Geld reinpumpen, aber eben nicht viel, weil sie wissen, dass Schalke darauf angewiesen ist. Und
Ja.
deswegen gibt es halt viele, die dann auch sagen, okay, Ausgliederung ja, wenn es ein passendes und anständiges Konzept gibt, aber nicht in der aktuellen Situation, sondern eher dann, wenn die Kurve zumindest ein bisschen wieder aufwärts zeigt, damit man auch in irgendeiner Form in Verhandlungen Argumente halt hat, die man halt hervorbringen kann.
Also am besten jemand so wie ein Windhorst, oder?
Ja, viele wohl wünschen sich, wenn sowas zum Beispiel überhaupt passiert, dass es irgendjemand ist, der halt in irgendeiner Form mit Schalke verbunden ist, also kein Externer. Da wurde lange dann darüber berichtet, dass das Tönjes machen könnte. Das wird aber auch abgelehnt von den Ultras und so. Aber dass es halt in irgendeiner Form passiert, mit jemandem, der sich halt, wenn dann mit Schalke identifiziert. Und ich bin halt an sich auch jemand, ich sage, ich würde gerne an sich den EV behalten, ja, weil das auch fast schon ein Alleinstellungsmerkmal inzwischen ist. Aber man muss einfach so ehrlich sein. Und wenn man das eben behält, dann wird man eben relativ schnell in der Mittelmäßigkeit versinken, ja. Und deswegen glaube ich, dass für die sportliche Konkurrenzfähigkeit eine Ausgliederung schon notwendig ist und die auch angegangen werden sollte. Aber es muss eben, müssen die Rahmenbedingungen passen, weil das ist auf Schalke nicht garantiert ist, wenn du Geld bekommst, dass du auch was daraus machst, haben die letzten Jahre
Ja, das
gezeigt.
sieht man
Ja,
bei
also
Hertha auch.
so viel Geld verbrannt, die Hertha macht das auch. Also da muss schon ein klares Konzept. Wie viel Prozent geht in den Schuldenabbau? Wie viel Prozent wird für die eigene Jugend investiert? Und nur ein Bruchteil vielleicht, mit dem man dann tatsächlich die Mannschaft sportlich verstärkt oder so. Weil wenn man sagt, hey cool, wir kriegen jetzt 200 Millionen und die blasen hier komplett auf den Kopf und bauen uns jetzt hier, weil wir die Spieler mit Gehalt zuschütten, ein Top-Zweitligateam, das ist halt, dann hast du deinen EV verloren und du hast das Geld ganz schnell wieder in den Wind geschossen. Also das muss halt dann schon sehr strukturiert sein. Da müssen die richtigen Leute für am Werk sein. Und da sind wir uns ja bei unserem Aufsichtsrat aktuell auch nicht ganz sicher, aber das war ja auch, glaube ich, ein Punkt, den du gerade schon genannt hast.
Und Ralf Rangnick sagt ja auch nicht nein, ne? Also ist nicht abgeneigt, das zu machen. Hat ja auch Schalke Vergangenheit. Findest du es gut, dass man den Namen oder dass man diesen Mann jetzt haben möchte?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch dabei. Es gibt ja auch diese Online-Petition
Hast du unterschrieben?
für Ralf Rangnick, genau. Und
Hast du mitgemacht?
ich habe da einfach mal unterschrieben, weil ich Bock
Okay.
drauf hatte.
Denkt ihr,
Aber
dass jemals eine Petition wirklich was gebracht hat?
naja, ich sag mal so, komme ich gleich zu, weil es hat in gewisser Weise so ein Mini-Umdenken vielleicht schon gegeben, weil es war ja ursprünglich so, der Aufsichtsrat hat ja Ralf Rangnick überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und hat halt gesagt, man möchte irgendwie mit Markus Krösche von Leipzig irgendwie
Aber der
arbeiten.
hat doch gar
Und
keinen Bock gehabt, Digga.
genau, und dann hatte man jetzt noch irgendeinen anderen, mit dem man, oder zwei andere, mit denen man irgendwie verhandelt hatte. Und dann gab es ja diese Gruppierung von so, ja, einflussreichen Menschen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Fanszene und so weiter, wo eben auch ein Aufsichtsratmitglied von Schalke drin ist. Und die haben halt Ralf Rangnick als Idee gehabt und eben vorgeschlagen. Und er hat das im Aufsichtsrat thematisiert. Und dann gab es ja auf Schalke jetzt, das war ja, hat ja am Wochenende jetzt hohe Wellen geschlagen, Riesenaufruhr und Unruhe, und der halbe Aufsichtsrat hat sich komplett dagegen gestellt, und dann gab es sogar die Meldung, dass Teile des Aufsichtsrats eben
Was
die.
befürchtet man aber bei diesem Mann? Ich meine,
Ja, ich kann es auch nicht
es
sagen. Es hieß, der Vorstand, der Aufsichtsratsvorsitzende hat ja inzwischen Stellung dazu bezogen und hat ja gesagt, für ihn, oder es ist halt einfach so eine Art Hintergehen, weil man im Aufsichtsrat ein klares Vorgehen und klare Kandidaten besprochen hat, und das dann irgendwie. Jemand, der auf Schalke nichts zu sagen hat, nämlich diese Gruppierung, die hat ja kein offizielles Amt, da jetzt irgendwie so ein Name-Dropping betreibt und da irgendwie versucht, den Verein massiv unter Druck zu setzen, das findet er nicht okay und so. Was ich aber sagen muss, verstehe ich überhaupt nicht, weil Ralf Rangnick ist, man kann von ihm halten, was man will, aber das ist ein Fachmann, der hat in Hoffenheim gezeigt, was man aus dem Verein machen kann, der hat in Leipzig gezeigt, was man aus dem Verein machen kann. Und ich halte ihn einfach für einen großen Fachmann mit Schalke-Vergangenheit.
Wie hieß
Und
der
ich glaube,
Stuttgarter, der mal zu euch gekommen ist, bezüglich Personalien? Wo die
Vorstand
Sch
meinst du?
nee,
Oder Rutter? Nee, wie hieß er? Warte,
wo die Stuttgarter auch übel gehasst haben und ist zu euch
warte.
gekommen?
Der Brillenträger, Niklas, der war auch erst vor einem Jahr bei euch. Kaderplanung.
Ja.
Ach, der Kaderplaner, ja, der, ach, wie heißt er denn? Scheiße, den haben sie doch jetzt auch entlassen.
Ja, genau.
Genau,
Aber was ich dann sagen möchte, ist auch ein Fachmann, Digga, und ist auch
ja.
echt wertgeschätzt von ganz, ganz vielen. Aber ich glaube, der war bei euch in der falschen Position eingesetzt, ne?
Ja, ich glaube einfach bei Schalke ist es viel so, merkt man jetzt ja auch an diesen Differenzen, die es jetzt da im Aufsichtsrat gibt, dass man auf Schalke einfach in der Führungsebene gegeneinander arbeitet. Und das ist einfach ein bisschen das Problem. Es gab auch immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Kaderplanung und Vorstand, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, zwischen Trainer und Kaderplaner und so. Und das ist irgendwie kein Weg, der eben einheitlich so gegangen wird. Und Reschke meint ihr wahrscheinlich übrigens.
Reschke, ja,
Reschke.
Reschke, ja.
Genau, also zwischen Reschke und ja, den diversen Trainern oder auch Jochen Schneider oder so gab es ja auch immer wieder Differenzen, wo es dann auch eher hieß, Schneider hat vor der Saison das Verhältnis zu Reschke auch mal als professionell bezeichnet. Das sagt, glaube ich, auch schon so ein bisschen in die Richtung gehend, ja, man arbeitet halt miteinander, aber ja, so richtig harmonieren tut das da halt nicht. Und deswegen ist dieser Punkt, den du ja eben auch genannt hattest, Ahmed, wo du gesagt hast, halt die Führungsebene austauschen sozusagen, ein Aspekt, den viele sich wünschen, weil zum Beispiel muss man dazu sagen, es ist halt noch, hat halt noch so einen faden Beigeschmack. Der Dr. Jens Buchter, der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke, der jetzt da auch so ein bisschen gegen Ralf Rangnick sich halt ausgesprochen hat, der ist von den Fans nicht als Aufsichtsratsvorsitzender gewählt worden, sondern er hat interimsweise die Rolle von Clemens Tönnies übernommen, weil das der Aufsichtsrat so entschieden hat. Aber die einzigen von den von auf der Mitgliederversammlung gewählten Aufsichtsratmitglieder sind fünf verschiedene oder so, unter anderem auch der Ralf Rangnick ins Spiel gebracht hat. Und Dr. Jens Buchter, der Vorsitzende, der wurde von den Fans nicht gewählt. Und deswegen wünschen sich viele Fans halt auch, dass auf der nächsten Jahreshauptversammlung der Aufsichtsrat abgewählt wird.
Es stecken
Und
halt schon einige Leute drin, so merkt man, die eigentlich nicht die Fans da haben wollen, ne? So,
ja.
wenn du jetzt mit solchen Leuten kommst. Aber auch wichtig.
Einfach, ja. Das sind einfach reinste Machtspiele, die sie da machen, was einfach total unnötig ist, jetzt wo der Verein eh gerade ein bisschen zugrunde geht, jetzt sowas auch noch intern
Ja,
zu machen.
240 Millionen Euro
Und
Schulden
ja.
ist nicht wenig.
Und jetzt
Genau, und nur ganz kurz, dass heute der Aufsichtsrat ja auch Kontakt zum Rangnick-Berater aufgenommen hat, schrieb der Club der DPR. Also
genau. Ja.
das ist jetzt auch
Das ist
nichts etwas, was wir jetzt hier herbeimixen, sondern es ist
ja, genau.
Tatsache.
Also das da, die Meldung habe ich vorhin natürlich auch bekommen, wo ich halt sagen muss, ist wieder so ein typisches Schalke-Vorgehen so. Man hat die ganze Zeit das irgendwie dementiert. Man droht damit, Aufsichtsratmitglieder rauszuschmeißen, die sich für Rangnick aussprechen. Und dann sagst du 1,5 Tage später, ach ja, wir haben übrigens den Berater kontaktiert und so. Der hat heute sich ja auch geäußert und hat gesagt, dass Rangnick halt sehr gerührt ist von der Petition und sowas, dass er das halt super findet, dass er sich das grundsätzlich vorstellen kann, aber ja, halt nur, wenn die Rahmenbedingungen passen, sprich, wenn Offizielle vom Verein ihn kontaktieren und wenn er das Gefühl hat, dass man halt auch wirklich hinter ihm steht, weil ich kann an Ralf Rangnicks Stelle auch verstehen, das ist ein absoluter Fachmann, nach dem würden sich viele die Finger lecken. Er sagt, hey, ich übernehme diesen schweren Job, den wahrscheinlich sehr, sehr wenig andere Fachmänner antreten würden. Und was ihm entgegenschlägt, ist, jeder, der sich in irgendeiner Form für ihn ausspricht, soll seines Amtes auf Schalke entbunden werden. Also da würde ich mir auch verarscht vorkommen. Deswegen, ja, ich kann das nicht verstehen, was da wieder für Machtkämpfe sind. Buchta hat ja auch jetzt gesagt, er vermutet, dass diejenigen, die jetzt Rangnick ins Spiel gebracht haben, das bewusst gemacht hätten, um für Differenzen im Aufsichtsrat zu sorgen und sich halt bei den Fans einzuschleimen, weil die halt bei der nächsten Jahreshauptversammlung größere Ämter bekommen wollen im Aufsichtsrat und so weiter, wo ich so denken muss, ey, also wenn die jetzt in so einer Situation so einen Machtkampf führen, geht gerade um die Zukunft vom Verein, derjenige, der jetzt hier sportlich verantwortlich ist, dass der Verein langsam wieder
Es
hochkommt.
kommt doch aber auch alles zu spät, ne? Also,
Ja,
das hätte auch
genau.
vielleicht vor 2019, 2020, vielleicht, ja, sagen wir mal ein Jahr, vor einem Jahr hätte das alles kommen müssen. Neustart. Und dann wären wir vielleicht gar nicht da, wo wir sind. Ich glaube, was ganz, ganz, ganz gut wäre und was ganz viel Geld in die Kassen von Schalke einbringt, wäre echt mal so eine Doku, Digga. Ich glaube. Aber vom Verein, so wirklich hinter den Kulissen und so, wie wir das von Prime sehen, so. Digga, das wäre, oh mein Gott, auf Nummer 1, also das würde ich mir sofort geben.
Ja,
Das wird.
weil ich meine, Schalke ist ein Verein mit riesengroßem Potenzial. Die haben eine der besten Fanszenen in Deutschland, die haben ein großes Stadion, die haben ein riesen Einzugsgebiet im Pott
Ja,
und
aber
so.
wenn die Fans nicht da
Aber
sind, dann müssen die
ja.
Spieler eben die Leistung zeigen, weißt
Eben,
du?
und
Und.
ich finde halt einfach, dass aus diesem Verein einfach momentan so wenig gemacht wird. Die haben so viel Potenzial, aber es sind einfach immer die falschen Leute da. Und ich meine, im Sommer wird es, ja, jetzt endlich diesen riesengroßen Umbruch geben, wo die halbe Mannschaft gehen wird. Der Trainer ist jetzt mal wieder neu. Gut, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber auch Sportvorstand neu, Teammanager neu. Die wurden jetzt ja alle neu eingesetzt. Für Mai ist, glaube ich, eine Jahreshauptversammlung oder für Juni eine Jahreshauptversammlung wieder mal geplant. Inwiefern die dann halt in Präsenz oder digital oder was weiß ich durchgeführt wird. Mal gucken. Spätestens da wird auch der Aufsichtsrat neu aufgestellt werden. Und das ist dann endlich mal so ein Schritt, wo du sagst, okay, jetzt hat man einfach mal alle sozusagen neu im Verein. Die Sache ist nur, die müssen halt miteinander harmonieren und die müssen alle denselben Weg verfolgen und alle denselben Plan verfolgen. Und wenn der eine sagt, hü, und der andere sagt, hot, und der dritte sagt, nee, gar nichts von beiden, dann ist das halt wieder so ein Ding, so kannst du keine Entscheidung treffen, so arbeitet man gegeneinander und dann ist es kein Wunder, dass es im Verein nur noch drüber und drunter geht. Und man muss erst mal gucken, dass man die Basics jetzt wieder schafft, dass man erstmal es hinbekommt, dass man sich finanziellen Plan macht, wie man da nicht immer weiter abstürzt, dass man dann halt guckt in der Kaderzusammenstellung, dass man einen ausgewogenen Kader aus eigenen Talenten und Zweitliga-erfahrenen Leuten hat und so halt nach und nach den Aufbau macht und es auch nicht überstürzt und mit der Erwartungshaltung aufhört, dass man in 5 Jahren wieder europäisch spielt oder so, sondern man muss erstmal Step by Step gehen.
Direkt
Ja.
Stopp, Alter. Direkt mal Stopp.
Ja. Eben, ja, da muss man einfach jetzt Step by Step gehen und erstmal gucken, hey, wir haben Neuanfang in der zweiten Liga, da uns jetzt erstmal stabilisieren, wenn es geht, natürlich oben mitspielen, dass wir schnell wieder in die Bundesliga kommen, aber alles, was höhere Ziele sind, muss man erstmal hinten anstellen und dann muss man gucken, wie das mit dem Thema Ausgliederung aussehen
Wisst ihr
wird.
das vielleicht, wie der schlechteste Absteiger aussah? Ich glaube, wir haben jetzt mit 10 Punkten auch jetzt nicht gerade eine gute Bilanz, ne, bei Schalke.
Ja, ich glaube, man hat jetzt inzwischen Tasmania Berlin knapp überholt, aber ich glaube, damals gab es auch noch die Zwei-Punkte-Regelung. Die hatten, glaube ich, 2 Siege, 2 Unentschieden oder so.
Genau.
Und damit irgendwie dann 6 Punkte, was aber umgerechnet wäre, 2 Siege und 2 Unentschieden, ja, in
8.
8 Punkte. Und da sind wir jetzt, glaube ich, dann knapp drüber. Aber ich
Und
glaube, das Schlechteste.
vom Torverhältnis fehlen noch, glaube ich, noch minus 30 oder so vom schlechtesten.
Ja,
Also.
genau. Also Torverhältnis müssen wir gucken, dass wir das nicht fangen, wenn wir wieder 5 Stück kassieren, wie jetzt gegen Wolfsburg, dann könnten wir da noch hinkommen. Aber ja, es ist unabhängig davon, ob das jetzt die
Eieieiei.
schlechteste oder die zweitschlechteste Absteigersaison aller Zeiten ist. Es ist einfach sehr, sehr armselig, dass das so ein Traditionsverein mit so viel Potenzial trifft, weil man einfach so wenig draus
Und
macht.
dann heißt es ab nächstem Jahr Haraguchi statt Arid, weil Haraguchi wird ja jetzt gehandelt mit Schalke und Aue statt Dortmund. In Sachen Bergsteiger-Derbys.
Ist denn Aue Derby?
Nein, aber die sind ja auch eher so eine Bergsteigermannschaft wegen dem
Hm.
Erzgebirge. Also die sind ja auch so, ja.
Was ist denn im Umkreis noch?
Bochum,
Bochum,
Bielefeld,
Bielefeld, genau. So, ja, doch.
Duisburg, aber die steigen nicht auf. Was haben wir denn noch so? Keine Ahnung.
Da gibt es schon
Also
einige gute Spiele, Niklas, nächstes Jahr.
Paderborn,
Auch
aber.
viele schöne Treffer.
Wir sind gespannt.
Ja.
Ja, Digga, also du
Ganz
atmest erstmal ganz tief
großes
ein.
Thema.
Du hast gerade ohne Punkt und Komma geredet.
Ja.
Unglaublich.
Ich reg mich manchmal einfach so sehr über diesen Verein auf, weil ich nicht, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich reg mich nicht mehr auf, aber es ist so schwer, weil so viele, jetzt denke ich, ich sage seit Wochen, ich habe schon damals in der Zeit, wo Baum entlassen worden ist, wo dann Stevens übergangsweise übernommen hat, habe ich schon gesagt, wenn man die Chance hätte, an den Ralf Rangnick zu kommen, nur der wird es nicht machen, weil der halt dann auch als Vorstand irgendwas zu sagen haben will und da sind wir ja besetzt mit Schneider. Habe ich damals schon gesagt, Rangnick wäre ein absoluter Fachmann, den ich mit Kusshand wieder sehen würde. Und jetzt kommt tatsächlich dieser Name ins Spiel, auch beim Aufsichtsrat.
Hype, 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 Hype und dann bumm,
Ja,
Realität.
und dann meinen die tatsächlich, das sei so eine schlimme Lösung. Vor allem, woher nehmen die denn bitte das Selbstvertrauen, dass sie sagen, in Markus Krösche, der gerade hervorragende Arbeit in Leipzig macht und die um die Meisterschaft spielen, dass der sagt, ach, Leipzig, kein Bock mehr, ich gehe jetzt zu Schalke in die zweite Liga. Also, woher nimmt man so ein Selbstvertrauen? Ich verstehe das nicht, aber. Naja,
Ich finde es halt ein bisschen lustig, Ralf Rangnick, so was er sich immer für Aufgaben stellt, wenn er jetzt wirklich nach Schalke will. Ich meine, der Mann hatte auch vor knapp 10 Jahren Burnout, also ob da nicht der nächste ansteht, ohne ihn jetzt persönlich angreifen zu wollen. Also einfach nur jetzt mal Schalke und.
Und eine Sache, die man bei Ralf Rangnick halt auch noch dazu sagen muss, sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig hatte er natürlich finanzielle Möglichkeiten, um
Ja.
den Verein da umzustrukturieren, was bei Schalke jetzt auch nicht so aussieht. Insofern gehe ich davon aus, wenn Ralf Rangnick wirklich jetzt käme und jetzt über Jahre bei uns da diese Entwicklung mitmachen soll oder führen soll oder wie auch immer einleiten soll, dann wird Schalke nicht über eine Ausgliederung auch drumherum kommen, weil ich glaube, der wird auch den Leuten hoffentlich dann begreiflich machen, dass es eben sportlich wichtig ist, dass zwar Konzepte natürlich wichtig sind, dass nicht jeder Kunst uns hier den Verein aufkauft, aber ja, das Geld wird sicherlich auch nötig sein. Also ja.
Also, Niklas hat freigesprochen, hat Bilder benutzt. Für mich eine 2.
Danke, danke.
Nee.
Damit bin ich 4 Noten besser als Schalke, insofern. Ist okay.
Also, ich muss euch jetzt auch ehrlich fragen, Digga. Also, wir haben jetzt schon über eine Stunde. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne über die Bundesliga reden. Ansonsten
Klar,
könnte ich
safe.
den Schalke-Teil auch als eine Folge raushauen. Nee, alles gut, Bro. Ja, ist halt auch echt, wie gesagt, ein Thema. Ist ja halt aktuell das Jahr, wo es egal in welchem Spieltag immer aktuell bleibt. Letzter Platz, jetzt hat man 11 Punkte Abstand, das ist halt das Schlechte, auf jeweils Mainz und Hertha. Und Bielefeld hat sich jetzt nochmal mit einem Punkt verpisst. 12 Punkte, Bro, das sind 4 Spiele, die man gewinnen muss.
Mehr gewinnen muss als die anderen. Die anderen Punkte
Genau.
ja auch. Ja.
Genau, mehr gewinnen muss als die anderen. Also, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es in Liga 2 geht. Und ja, der letzte Spieltag war in Ordnung. Also war jetzt nicht so leicht zu tippen, meiner Meinung nach. Also Bielefeld, Leverkusen habe ich jetzt nicht so vorher gesehen. Ich weiß nicht, wir können ja unser Super-Tipp-Meister hier fragen, Erik. Wie gut hast du abgeschnitten?
Ja, ich war, glaube ich, so Fünfter oder Sechster bei uns in der Gruppe da bei Tipplay. Aber ja, ich fand es auch. Also, ich fand ihn sogar irgendwie wieder ein bisschen langweilig, den Spieltag, muss ich ehrlich sagen. Natürlich
Nichts
gab es tolle
Besonderes,
Sachen.
gell?
Es war irgendwie so, ja, keine Ahnung. Lewandowski hat jetzt seinen Rekord, ist jetzt mit Klaus Fischer gleichgezogen. Jetzt ist nur noch Gerd Müller besser. Also, Ja, und ansonsten, keine Ahnung, war jetzt der Spieler kein besonderer, fand ich jetzt. Auch die Sonntagsspiele. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von Frankfurt gegen Leipzig, von dem besagten Topspiel.
Ja, war echt langweilig.
Ja, und halt auch das Abendspiel mit Dortmund gegen Hertha war halt sehr einseitig, weil von der Hertha schon sehr, sehr wenig kam, fand ich. Keine Ahnung, aber wir werden das jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal alles aufdröseln. Aber der Freitagabend zum Beispiel, das war eine dicke Überraschung. Haben wir eben ja auch schon kurz angeteasert. Die Augsburger waren einfach auch super effektiv, muss man sagen. Ich glaube, die hatten drei Schüsse
Drei
aufs
Schüsse
Tor
aufs Tor, drei Tore.
und alle waren drin. Und Gladbach hingegen, glaube ich, hatte 28 und davon kamen 12 aufs Tor, meine ich, um den Dreh und haben nur einen versenkt und dazu noch ein verschossener Elfmeter. Also, ich weiß nicht, das sind ganz viele Faktoren, die
Es
gerade bei
überträgt
Gladbach
sich
einfach.
schon auf die Spieler, was der Trainer da momentan herbeizaubert, ne?
Ja, definitiv. Und man muss ehrlich sagen, also Augsburg, ich weiß nicht, wie die sich da jedes Mal zu Punkte wuseln. Also irgendwie ganz verrückt. Vor ein paar Wochen da ein geschenkter Punkt in Leverkusen durch einen Torwartfehler, dann ein paar Zentner in
Du
Mainz.
willst doch
Also,
nur, dass die nicht Bremen überholen, ne?
ach, das ist mir sowas von Latte. Solange wir
Solange
nicht
Bremen nicht
absteigen,
absteigt.
mir ist das wirklich scheißegal.
Aber ist das jetzt so sicher für euch, nicht mehr abzusteigen? Ich
Nee,
meine.
das ist einfach, das ist mir nur das Wichtigste, dass wir nicht
Ja,
absteigen,
nein, nein,
aber.
nein, 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 nein. Ich meine, in den News kam ja, dass Bremen sich jetzt eventuell mit 30 Punkten so von dem Abstieg verabschiedet.
Naja, das sehe ich noch lange nicht. Also.
Es sind ja 8 Punkte auf Bielefeld und 9 Punkte auf Hertha.
Ja, aber das sehe ich noch lange nicht. Wie gesagt, die Hertha hat die letzten Wochen ein relativ leichtes Programm noch. Und dann nehmen sie sich wahrscheinlich unten noch ein bisschen die Punkte, weil die haben, glaube ich, noch Duelle gegen Köln,
Ja,
gegen
am Ende, genau.
Bielefeld und sowas, ja, und dann auch noch gegen Schalke wahrscheinlich. Ja, deswegen, also so ganz sicher sollte man sich dann nicht sein. Und ja.
Ja, aber das Bayern-Spiel kann man verkraften, ne?
Auf jeden Fall. Ich fand die Leistung auch sogar in Ordnung. Ich fand sogar die Bayern relativ schwach. Also sie waren vorne jetzt nicht so effektiv. Muss ich wirklich sagen. Also wenn du mal in die Statistik guckst, die hatten 21 Schüsse, 6 kamen aufs Tor. Und war jetzt nicht so
Aber ihr habt
effektiv.
einen guten Pavlenka gehabt.
Unten einen guten Pfosten oder
Und
ein Latte.
viermal Pfosten, genau, guter
Ja.
Pavlenka. Sonst hätte es auch schon mal 6-1 ausgehen können.
Das Allerbeste ist, Bayern und Dortmund hatten an dem Spieltag jeweils mehr Alu-Treffer als Schalke in der gesamten Saison. Super.
Jetzt wollte ich Schalke übergehen und er erwähnt das nochmal.
Ja, wir können Schalke-Spiel können wir kurz abhaken, also abhandeln. Ich meine, ist ja nicht 5-0. Aber ich wollte noch kurz sagen, einmal wegen Bremen. Also für mich ist es schon so, dass ich glaube, dass Bremen im Abstiegskampf nichts zu tun haben wird,
Aber es
weil
sind 9 Punkte Abstand,
ja.
Bro.
Aber man kann das auch genauso gut anders argumentieren. Auf Platz 7, der für Europa reicht, sind es auch nur 8. Also insofern
Ja.
sind sie gefühlt eher an Europa als am Abstiegskampf. Ja, also.
Aber vor Bremen stehen immer noch Mannschaften wie Gladbach,
Gladbach,
wie
die 6-9
Freiburg,
Stück
wie
verloren.
der VfB zum Beispiel.
Ja, nee, aber ich glaube einfach unten, also ich traue Bielefeld nicht zu, dass die noch 9 Punkte gut machen auf Bremen.
Boah,
Und
die
Mainz.
Bielefelder, Digga. Wer ja gerade als Bielefelder zuhört, ich hätte echt so einen Hass auf Niklas gerade.
Ja, die haben jetzt auch gewonnen wieder, aber ich glaube nicht, dass die 9 Punkte gut machen. Dafür steht Bremen auch einfach mit dem Kofeld-System, mit der Fünferkette meistens zu kompakt. Gut, jetzt haben sie wieder drei
Kofeld
kassiert,
Challenge accepted.
aber es war auch gegen die Bayern. Nee, ich glaube aber, die Bremer, die werden hier und da immer ihre Punkte holen. Ja, weiß nicht, nicht immer gewinnen, aber die werden ihre Punkte holen, dass sie da keine 9 Punkte mehr hergeben. Und auch Mannschaften wie die Hertha oder so, da kommt halt nicht so viel. Ja, klar, die haben jetzt noch ein relativ leichtes Endprogramm, aber wie Erik ja auch gesagt hat, die nehmen sich unten dann auch gegenseitig die Punkte. Also wenn sie gegen Köln und Mainz und Schalke spielen, die können nicht immer beide Mannschaften gewinnen. Also insofern, irgendeine Mannschaft wird da halt dann auch auf jeden Fall federn lassen. Und ich glaube, Werder hat sogar ein relativ hartes Restprogramm, aber ich glaube, 9 Punkte sind zu viel. Bei 5 Punkten oder so würde ich noch sagen, okay, müsste man nochmal aufpassen.
Wie
Aber.
gesagt, also ich glaube, Kofeld sagt innerlich Challenge accepted. Nochmal gegen Ende Werder-Fans die Nerven rauben.
Ja, wer weiß, mal gucken. Also, aber für mich ist Bremen dieses Jahr so eine Mannschaft, wo nach oben nicht viel geht, aber wo ich
Aber die
einfach
haben
auch.
sich schon verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, ne?
Ja,
Ich würde vor allem sagen, dass sie halt einfach deutlich stabiler spielen, dass sie halt das im taktischen Bereich extrem gut lösen. Ob das jetzt spielerisch besser ist, viel besser ist als letztes Jahr, weiß ich nicht. Das wird Erik besser bewerten können. Aber sie stehen halt kompakt, sie nehmen die Zweikämpfe an und sind halt auch viel mehr so in so einem, ja, ziehen mal einen Foul, wenn es mal sein muss, ja, aber spielen es ansonsten auch clever runter, haben sehr mit Toprak hinten einfach eine ziemliche Konstante und ja, haben wir ja auch eine ganze Zeit lang, ich glaube, in der Rückrunde zwischenzeitlich bis
Hat
zu den.
er gelb gesehen für den Faustschlag gegen Lewandowski? Nee, gell?
Nee, hat er nicht.
War
Nee, nee, nee.
einfach mal.
Aber.
Normalerweise sage ich, bin ich immer der Typ, wo du sagst, hey, lass mal weiterspielen. Aber auf den ersten Blick nicht gesehen, aber auf den zweiten Blick, der haut den ja richtig ins
Ja,
Auge
aber du
rein,
musst mal
Digga.
gucken. Es gibt ein Bild, und da sieht man auch ganz gut, dass Lewandowski auch Topraks Arm so hält. Also dann weiß ich nicht, der kann Lewandowski sich auch das Ding selber in die Birne schlagen. Also so ist ja jetzt nicht. Aber wenn wir schon so diskutieren, dann können wir
Ich
über
liebe Erik.
den Torwart reden. Also da würde ich jetzt dann Marco Reus zitieren,
Erik
bei Bayern.
sieht's, Auge von Lewandowski angeschwollen bezüglich des Schlages. Erik sagt, aber aus dem anderen Blickwinkel sieht
Ja,
man.
es ist so, es ist so. Es sieht schon ein bisschen komisch
Ja, gut,
aus.
er hätte auch einen Elfer kriegen
Das ist wie
müssen, sagen wir
dieser
es mal.
Reporter, kennt ihr das, wo interviewen möchte? Es ist eigentlich ein Meme oder eine Karikatur. Und man muss so ein bisschen außerhalb der Box ein bisschen gucken. Das sieht ja so aus, als ob der da irgendwie jemanden im Rücken abstechen möchte. Im Unterstrich heißt es, vertrauen die Medien nicht, bla bla bla. Aber so ist gerade Erik, Digga. Dieser Blickwinkel sagt nicht alles. Wir müssen noch mal nach links und müssen noch mal nach rechts
Nochmal nach
schauen.
rechts gucken. Genau, ja.
Ja, aber Erik hat auch schon recht zum Beispiel. Also die Bremer hätten, finde ich, schon auch einen Elfer kriegen, zumindest mal kriegen können
Aber du
oder
kannst mir schon
so.
stimmen, dass es Blödsinn ist, jemand seine Hand zu nehmen und dann in sein Auge reinzustechen, oder?
Ja, wie gesagt, man muss auch bei dem ganzen Ding immer bedenken, dass sie natürlich auch in einem Bewegungsablauf sind. Die stehen nicht statisch und der eine haut, der andere
Bro,
nimmt die Hand
ich habe
raus.
so lange Fußball gespielt, dieses in die Fresse hauen ist mir noch nie passiert.
Ja, natürlich, die arbeiten halt gegenseitig mit dem Arm. Das war das die Szene, ja, die war, glaube ich, relativ früh. Ich glaube, die
Ja,
war
war
relativ
relativ früh.
zweite Minute direkt.
Genau, das war die, wo wir auch gesagt hatten, ja, wo kurz danach noch das Foul von Hernandez kam, wo Erik und ich auch gleich geschrieben haben, hätten wir auch für beides gelb geben können. Ja, das war natürlich nicht ganz sauber so,
Suchst du das Bild,
aber.
Erik?
Ich suche gerade mal das Bild und schick's euch. Also Leute, ihr könnt mir denn sagen, dass das eine normale Handhaltung von Lewandowski ist?
Ja, ich habe das Bild nicht gesehen, kannst ja mal schicken. Kannst auch
Okay,
freigeben, wenn
was
du
war
willst.
mit Mohamed Salah und Sergio Ramos? Wer war da schuld?
Schaut's euch mal an. Schaut's euch mal an. Er zieht die Hand zu seinem Körper hin.
Digga. Also, sorry, guck mal, Leute. Ich weiß nicht, wer später das schauen kann, aber. Naja, es ist eh per Podcast, also wird keiner das anschauen.
Natürlich greift er
Also,
so unter die Hand halt, aber es ist schon.
wenn jemand vor mir steht, okay, und ich versuche vorbeizukommen per Sprint, dann halte ich seine Schulter irgendwo hier fest, ne, um ihn
Aber es ist
zurückzuziehen.
nicht die Schulter, es ist der Arm.
Ja, aber schon der Oberarm, nicht der Unterarm.
Ja.
So. Aber heißt nicht gleich, Digga, der packt damit Spikes. Was ist das, Digga?
Ja,
Ja,
also
okay,
auf dem Bild sieht es jetzt für mich auch nicht so aus, als würde jetzt Lewandowski kurz den Arm in
die.
sein Gesicht schlagen, sondern eher,
Junge.
als sei das so ein Kampf.
Außerdem, schau mal genau, Digga. Guck mal, seine Hand, da hat eine Faust, die ist zu. Das ist einfach nur angelehnt, dass er einfach vorbeikommen kann. Und Digga, was der macht.
Ja, aber wie gesagt, für mich ist das halt so eine Szene. Das ist ein halt, Toprak Sand hat da zwar nichts verloren, aber das ist ja keine Absicht oder so. Man sieht ja auch die Blickrichtung von Toprak, das ist alles komplett ballorientiert.
Ja, Bro, mittlerweile dürfen wir die Spieler nicht so dumm stellen. Glaub mir, die wissen
Ja.
genau, wo welche Teile sind, Alter.
Ja, natürlich, aber trotzdem, also ich will jetzt nicht sagen, dass Toprak da jetzt gezielt unbedingt Lewandowski in die Fresse schlagen wollte, sondern ich glaube eher, er wollte ihn sich halt vom Leib
Fragen wir
halten.
doch einfach Toprak. So, Toprak,
Ja.
kommst du mal
Lass
bitte?
mal kurz rein hier. Nee, also für mich ist das, man kann da vielleicht auch über Gelb nachdenken zum Beispiel, aber weil es halt zweite Minute war, der Schiri wahrscheinlich gesagt, lass mir erstmal laufen, ist auch noch
Und
okay,
es war
aber.
Gräfe. Gräfe ist eh nicht so einer, der lässt das Spiel gefühlt laufen. Deswegen auch die Elfer-Szene, wo er gesagt hat, hier komm, war
Ja,
nix.
deswegen ist auch in Ordnung. Bei der Elfer-Szene zum Beispiel würde ich sogar eher sagen, das war ein Elfmeter für mich. Ob es jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, kann man wieder diskutieren. Für mich war das eigentlich so ein klassisches Spiel, das halt auch einfach 5 oder 6 zu 2 ausgehen kann, wenn die den einen oder anderen
Unterschreibe ich. 5-2, ja.
Einfach den einen oder anderen Alu-Treffer noch machen und Elva kriegt dafür noch den Werder kriegt dafür noch den Elver und dann ja, wäre das so ein Spiel, es hätte auch gut und gerne 5-2 ausgehen können.
Ich darf ja nicht mehr parteiisch sein, ne? doch, stimmt so.
Hau raus.
Nee, ich denke, weil Erik denkt immer so, der, ey, damit ist schon so ein bisschen mit Bayern-Gedanken jetzt mittlerweile immer kommt rein.
Ja, manchmal schon.
Aber die Wahrheit, die tut weh. Wisst ihr, Leute, die Wahrheit tut immer weh. Und wenn Erik sagt, aus einem anderen Blickwinkel sieht das nur so aus.
Ja, okay, man kann schon drüber streiten. Aber ja. Da gab es letztes Jahr auch eine Szene, glaube ich, das war Hübner gegen Düsseldorf, wo wirklich Eihahn ihm wirklich die Hand von einem Gegner einfach selber in die Fresse haut und er kriegt rot dafür.
Ja, da gibt es ja auch in Südamerika, glaube ich, so ein Video, wo ja, jemand genau. Er nimmt seine eigene Hand und boxt sich in die Fresse. Und der Schiedsrichter sagt auch noch faul, Digga. Oh mein Gott. Kommen wir zu Haaland, der war unsichtbar.
Leider, ja.
Weil Hertha es gut gemacht hat oder weil er einfach nicht seinen Tag.
Ich glaube, er hatte auch gar nicht mal so viele Szenen jetzt von ihm. Also ich fand, die Hertha hat schon das Zentrum halbwegs dicht gemacht. Aber ja, nach vorne ging halt bei der Hertha gefühlt gar nichts. Und Jahrstein war halt einfach Licht und Schatten in dem Spiel. Also gerade beim Schuss vom 1-0 von Julian Brandt.
Wer von euch hat es gesagt? Er hat gemerkt, dass Dings momentan bei Brandt nicht läuft. Das hat auch jemand von euch geschrieben.
Nee, ich habe geschrieben, dass ich die relativ aktiv finde, ganz gut in dem Spiel.
Nein. Warum das Tor fiel von Brandt? So. Weil er gemerkt hat, dass es bei Brandt momentan nicht läuft. Kleiner so quasi aufmuntern, so, ne? Hey, Brandt, guck mal, du kannst noch Tore schießen. Versuch's doch einfach nächstes Mal wieder.
Ich wollte den Ball ja gefühlt so wegbaggern, wie beim Volleyball. Ja,
aber welcher Torwart schlägt den Ball so und nimmt ihn nicht quasi frontal an? Gegen die Brust oder wo auch immer und lässt sich dann quasi fallen. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit der Deuterbewegung nicht aus, aber so ist das immer eigentlich. Die nehmen den gegen die Brust und lassen sich quasi auf den Boden fallen, damit eben ja der Abprall oder was auch immer diese also Bewegung eben stattfindet.
Was der Körper dazwischen ist.
Das genau,
ist
ja.
Ich denke halt, der war in seiner Torwartbewegung schon längst beim Abschlag wieder und hat schon.
Und er hat nicht geflattert, ne?
Ja.
Es war jetzt kein Ronaldo-Schuss hier. Wir wollen jetzt auch Brandt nicht so viel Credits geben für den Schuss.
Ja, ein Interview hat ja zum Beispiel Niklas Stark da gemeint, dass Rune gemeint hat, es wäre der Wind gewesen. Also.
Ja,
aber ich muss sagen, so scheiße war er jetzt für mich an dem Spieltag jetzt auch nicht. Er hat auch mal ganz gute Paraden gehabt, wie gegen Bellingham aus ein paar Metern oder der Kopfball von
Jan. Oder Bellingham war scheiße.
Ja, der Bellingham war einfach nicht gut, ja. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, von der Hertha, das war mir einfach zu wenig und ich habe das von Dardai auch nicht so verstanden, dass er jetzt Mittelstädt zentral ins Mittelfeld zieht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bezüglich Haaland jetzt war, dass er nochmal eine persönliche Manndeckung dann bekommt oder irgendwie sowas.
Also aber ich persönlich habe, wie gesagt, auch nach dem Spiel, ich glaube, wir müssen warten, bis Kunja wiederkommt. Ne? Also, ja. Digga, es ist, man merkt, das war so das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff und sobald er nicht da ist, geht halt echt gar nichts. Piątek kannst du halt nicht, manchmal klappt's, wenn du eine Flanke bringst, ist er vielleicht so, hat er seine Situation mit Kopfball oder was auch immer, aber du musst die zwei Stürmer eben füttern mit jemandem, der dahinter wirklich hoch und runter rennt und wirklich viel Wirbel sorgt im Spiel. Und das fehlt momentan so bei der Hertha, merke ich gerade so, ohne Kunja. Ne?
Ja, ein Blick auf die Statistik sagt es ja auch schon, die Hertha hat keinen einzigen Schuss aufs Tor gehabt im ganzen Spiel.
Krass.
Das ist halt, also 4-0 Schüsse aufs Tor ist jetzt auch nicht für Dortmund.
Das würde mich so ankotzen als Trainer. Ja. Ich würde sagen, hey, jetzt einfach mal aus dem Mittelfeld. Komm, Leute, bitte für die Statistik. Bei aller Liebe, ey.
Ich muss auch sagen, ich bin ja eigentlich immer, ich mag Dardai an sich schon, aber ich fand bei dem Spiel, ich habe mir vor dem Spiel nämlich auch die Interviews angehört, und das klang fand ich jetzt auch nicht so wirklich zuversichtlich. Also er klang im Interview schon so ein bisschen, als wird er das Spiel fast abschenken, wird sagen, ja, wir versuchen hier halt was mitzunehmen und wenn es nicht klappt, dann ist halt so oder
Jetzt
irgendwie
müssen
so
wir das
ähnlich.
Interview mit Gisdols Interview vom Dortmund-Spiel
Genau.
vergleichen.
Und ich muss aber auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, also der Sky-Kommentator hat das akzeptiert, wie als sei es das Normalste der Welt, aber ich habe es einfach nicht verstanden, vielleicht wisst ihr das. Die liegen 1-0 hinten in Dortmund und Darida fliegt völlig zurecht am Ende mit Rot vom Platz. Die erste Aktion, die er macht, er holt einen Stürmer raus und bringt einen Innenverteidiger. Da habe ich mir auch
Ja,
gefragt, du liegst
alte Rede,
1-0
gell?
hinten. Ja, du liegst 1-0 hinten. Na klar, willst du vielleicht an sich die Defensive stärken, wenn es jetzt aufs Torverhältnis ankäme oder so, aber du liegst 1-0 hinten. Du hast da noch die Chance, einen Ausgleich zu machen, selbst wenn bis dahin nichts lief. Warum wechselst du deinen Stürmer aus und bringst einen Innenverteidiger dafür? Das ist für mich ein Zeichen von Kapitulation und bitte macht's nicht zu deutlich. Zumal das
Ist es
Ganze
aber
auch
nicht
noch.
so, dass auch sein Plan so wirklich auch so, ja, vielleicht kriegen wir mal einen Konter, vielleicht gibt es eine Standardsituation und dann
Ja,
schießen wir
aber
ein
das war
Tor,
ja
so.
an sich schon, aber das Ganze war ja in der 82. Minute der Wechsel, habe ich gerade nochmal geguckt. 82. Minute, das heißt, es ist 10 Minuten vor Schluss. Selbst wenn, also wenn du dich da auf Konter verlässt, verstehe ich das jetzt 10 Minuten vorm Ende auch nicht, wenn du hinten liegst. Bei 0-0 würde ich sagen, ja, aber du musst ja irgendwas dann aktiv machen, sonst kann es ja Dortmund die letzten Minuten einfach runterspielen. Aber ja, wie gesagt, wenn du 1-0 hinten liegst, 8 Minuten vor Schluss, da wird das in der Regel auch nicht mehr so deutlich. Da würde ich einfach sagen, hier, spielt da weiter nach vorne, versucht irgendwie noch ein Tor zu machen. Und wenn wir im Konter das 2-0 fangen, dann kann ich immer noch meinen Alderete einwechseln und zu sagen, okay, wir bringen das 2-0 über die Zeit. Aber die Herangehensweise zu sagen, wir liegen 1-0 hinten und ich wechsle jetzt meinen Stürmer aus und bringe einen Innenverteidiger, weiß ich nicht. Wenn es jetzt ein Riesenmann wäre, der dann für lange Bälle vorne reingeht, würde ich ja noch vielleicht sagen, okay, aber der hat sich ja auch hinten einsortiert. Also
Ja.
ich verstehe ich jetzt persönlich nicht die Herangehensweise, aber naja.
Leverkusen rutscht ab. Und da können wir vielleicht eventuell nächsten Trainerwechsel sehen in Zukunft. Also, sorry. Peter Bosz, echt, manchmal hat er nice Highlights, auch gute Spiele, aber weiß auch nicht gerade, was schief läuft. Und ansonsten, Stuttgart steigt erstmal auf Platz 8, weil auch Freiburg verloren hat. Und ist jetzt 2 Punkte hinter Union. Und 4 Punkte hinter Leverkusen. Vielleicht nochmal eine Info. Nächste Saison gibt es die Conference League. Wenn ein DFB-Pokalsieger aus der Top 6 dieses Jahr wird, kommt der 7. Platz in die Conference League. 5. und 6. Platz Europa League. Das heißt, Union oder Stuttgart oder Freiburg oder Gladbach kommt nochmal zurück. Keine Ahnung. Für jemanden gibt es noch international den 3. Shitty Cup. Ich weiß nicht, für wen dann der wichtig wird. Ich meine, Europa League schaue ich kaum. Was die Conference League mit Mannschaft. Wird auch interessant sein, welche Mannschaften dort wir zum ersten Mal hören werden, sodass die existieren. Ist ein ganz komischer Cup, echt mit ganz komischen Regeln. Auch, dass die Gruppenersten aus der Conference League kommen weiter in die K.O.-Runde, okay? Aber die Gruppenzweiten aus der Conference League spielen gegen die Gruppendritten aus der Europa League um die restlichen 8 K.O.-Plätze. Also, wenn es ins Achtelfinale, wo 16 Mannschaften reinkommen, kommen die Gruppenersten weiter, okay. Aber die Gruppenzweiten kommen nicht direkt weiter, sondern sie müssen gegen die Gruppendritten aus der Europa League nochmal spielen. Ich denke mir so, wie viele Chancen willst du eigentlich noch jemandem geben? Es reicht ja schon von der Champions League Gruppenphase nochmal runterzukommen in die K.O.-Runde. Und
Ich meine,
krass, krass ist, wenn du in der Europa Champions League Qualifikation in der ersten direkt rausfliegst, bist du sofort mit drin in der Conference League. Genau. Wenn du in der zweiten Runde der UEFA Champions League Qualifikationsrunde, also die hast die erste Runde bestanden, die zweite rausfliegst, hast du eine Chance in der UEFA Europa League Qualifikation. Verkackst du die, hast du in der Qualifikation der Conference League nochmal eine Chance. Ah, check ich nicht. Ist egal.
ist auch nicht, aber zu dem Thema auch so Beliebtheit oder sowas von dieser European Conference League fand ich auch das Interview von Pimmel Kruse eigentlich ganz geil. Der
Ja,
wurde
Mann.
ja auch danach gefragt und er dann erstmal so: Ja, ich habe keine Ahnung, was das für eine komische Liga ist. Europa League will ich auf jeden Fall machen, aber die andere Liga, da
Ich
bin
schwöre, ich
ich
habe heute gedacht, hey, druck doch mal ein Shirt mit Pimmelkruse und schick es mal an Union. Und dann
raus.
irgendwie an zu Händen von Max Kruse. Und wenn er das anzieht, Digga, Junge, Junge, das wäre Next Level, Alter. Das wäre.
Ja. Man muss auch echt sagen, der Max Kruse hat ordentlich Potenzial immer auf Instagram. Er macht immer ganz lustige Stories oder so, wo die Bilder immer ein paar Artikel macht. Aber seine Story nach dem Köln-Spiel mit der ekelhaftesten Gemüsepizza, die ich jemals gesehen habe.
Wer ist auch Gemüsepizza, Digga? Hat er die bekommen oder bestellt?
Ich weiß es nicht, wie die das in der Kabine haben, aber jedenfalls haben die da Mucke gehört und haben anscheinend gechillt nach einem Sieg und dann hat er gemeint, boah, was ist das denn? Und dann aufgemacht, das war so ekelhaft. Aber naja, darüber hat dann direkt die Bild erstmal geschrieben. Aber ich würde zu dem Spielfeld sogar auch nochmal was sagen, wenn wir jetzt gerade nochmal dabei sind. Also Köln, muss ich auch echt sagen, gerade vorne, also ich habe ihn gestern jetzt auch wieder in der PK gehört, der ist mit den Stimmen einfach überhaupt nicht zufrieden. Und Dennis scheint sich da nicht irgendwie groß im Mittelpunkt zu spielen und ja, da stimmt es halt auch vorne und hinten nicht. Und ich denke auch, dass ein Horst Held langsam da auch ernsthaft die Geduld verlieren kann. Und wobei ich kann mir es eigentlich auch wieder nicht vorstellen, dass die jetzt den Gisdol entlassen, weil das bringt nur noch mehr Unruhe rein. Aber ja, das ist schon.
Ich meine, wir haben ja auch nicht mehr so lange zu spielen. 9 Spieltage noch und dann ist vorbei. Also, ja. Ich weiß auch nicht ganz, ob das jetzt so passend ist. Yes! This was it. Wir haben es jetzt noch geschafft, über den Spieltag zu reden. Was für eine Errungenschaft von den drei Männern hier. Okay, wir sagen danke. Danke fürs Einschalten. Gerne im Podcast weiterempfehlen. Und wir hören uns natürlich dann nächste Woche Montag, beziehungsweise diese Folge. Der zweite Teil wird am Freitag kommen. Das heißt, ja, wir hören uns am Montag. Bleibt fit und adios. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.